ClickSafe fragt. Der Medienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei ClickSafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, warum verbreiten Minderjährige Missbrauchsdarstellungen? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir einen Gast eingeladen vom Bundeskriminalamt. Er ist Sachgebietsleiter der Zentralstelle Kinderpornografie und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat für uns. Hallo, Herr Kind.
Hallo.
Herr Kind, ich würde zunächst gerne kurz eine Sache klären mit Ihnen, die vielleicht einige ZuhörerInnen irritiert. Jetzt im Titel des Podcasts kam das Wort Missbrauchsdarstellung vor. Ihre Zentralstelle beim BKA heißt Kinderpornografie. Nun ist es so, dass es in den letzten Jahren, dass sich andere Begriffe etabliert haben im Fachdiskurs. Das sind so Begriffe wie zum Beispiel Abbildung sexualisierter Gewalt gegen Kinder oder auch im internationalen Kontext spricht man von CSAM. Das ist eine Abkürzung, die steht für Child Sexual Abuse Material. Und der Begriff Kinderpornografie wird in Fachdiskursen eigentlich nicht mehr so gerne benutzt. Vor allem auch, weil KritikerInnen argumentieren, dass er verharmlosend sei. Jetzt ist es ja aber so, dass das deutsche Gesetz bisher nur diesen Begriff kennt, oder?
Das ist richtig. Also der 184b Strafgesetzbuch, der unsere Hauptbeschäftigung darstellt, der kennt nur diesen Begriff kinderpornografische Schriften. Und insofern sind wir im Prinzip gezwungen, auch diese Begrifflichkeit zu verwenden, um, wenn wir mit Kollegen der Länder, Staatsanwaltschaften, aber auch Polizeidienststellen sprechen, im Prinzip uns immer gewiss zu sein, dass wir von derselben Art des Materials reden.
Also für die ZuhörerInnen, wir sind uns der Diskussion um den Begriff Kinderpornografie bewusst und es kann aber sein, dass wir im weiteren Verlauf, dass der Begriff hier und da mal auftaucht, vor allem, weil wir auch viel über die rechtlichen Grundlagen und über Gesetze sprechen werden. Das nur als kleiner Disclaimer vorneweg, warum dieser Begriff ab und zu vorkommen wird. Herr Kind, wir führen unser Gespräch im Vorfeld des Safer Internet Days 2024. Dieser internationale Aktionstag für ein besseres Internet wird in Deutschland von ClickSafe organisiert. Und er steht dieses Jahr unter dem Motto Let's Talk About Porno, Aufwachsen in einer sexualisierten Welt. Wir wollten gerne das Jahresthema zum Safer Internet Day auch in unserem Podcast aufgreifen, aber auf einen speziellen Aspekt schauen, nämlich die zunehmende Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie durch Kinder und Jugendliche selbst. Ich habe dafür ein paar Schlagzeilen aus den vergangenen Jahren rausgesucht. Da heißt es zum Beispiel bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich zitiere, immer mehr Jugendliche verbreiten Kinderpornografie. Und auch das ZDF hat berichtet unter dem Titel Statistik zeigt Trend, Kinderpornografie im Klassenchat. Und auch in der Taz hieß es, im Klassenchat kursiert so viel kinderpornografisches Material wie noch nie. Können Sie uns da etwas Licht ins Dunkel bringen, Herr Kind? Ist die Lage tatsächlich so dramatisch oder wird da auch übertrieben?
Es ist in der Tat so, dass wir seit einigen Jahren bereits dieses Phänomen beobachten. Wir selbst haben als Bundeskriminalamt im Jahr 2019 die sogenannte Operation Leichtsinn durchgeführt. Mit diesem Ermittlungsverfahren, das wir gemeinsam mit der Zentralstaatsanwaltschaft in Frankfurt durchgeführt haben, wollten wir im Prinzip die Öffentlichkeit auf dieses Phänomen hinweisen. Denn das ist ein Problem, auf das ja nicht nur Polizei allein reagieren kann und soll, sondern da brauchen wir im Prinzip diejenigen, die es betrifft. Das sind die Kinder und Jugendlichen, aber auch deren Eltern und deren Umfeld, wie zum Beispiel Schulen. Und das war doch eine Entwicklung, die relativ neu für uns war, die wir mit Sorge betrachtet haben und die in den vergangenen 3 bis 4 Jahren leider auch ihre Fortsetzung gefunden hat. Wir als Bundeskriminalamt führen ja in Zusammenarbeit mit den Ländern die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik. Darin fließen alle Verfahren, alle Ermittlungsverfahren ein, die bundesweit in einem Jahr zu einem bestimmten Phänomen geführt werden. Und die PKS, polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2022, weist im Bereich der Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie 40,5% Tatverdächtiger aus, die entweder im kindlichen oder jugendlichen Alter sind. Das ist ein ganz erheblicher Anteil an Tatverdächtigen, bei denen hinzukommt, dass wir nicht davon ausgehen, dass diese Kinder und Jugendliche aus pädosexueller Motivation heraus handeln, sondern aus einer Reihe von anderen Argumenten und Motivationen, auf die wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen werden. Das Problem für uns als Polizei, aber auch für die Staatsanwaltschaften ist, dass diese Verfahren entstehen, dass sie bearbeitet werden müssen und dass sie massiv Ressourcen binden, die wir sehr gerne an anderer Stelle einsetzen würden.
Also ich denke, viele Menschen, die so eine Schlagzeile lesen, wie ich die gerade zitiert habe, also Kinderpornos im Klassenchat zum Beispiel, die sind sicherlich erstmal schockiert und haben vor Augen, dass dort Aufnahmen von schwerer sexueller Gewalt zum Beispiel durch Erwachsene an Kindern verbreitet werden. Jetzt ist für den Kontext aber, denke ich, auch wichtig zu wissen, was nach dem deutschen Gesetz als Kinderpornografie bezeichnet wird. Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben, was alles darunter gefasst wird?
Gar nicht so einfach, weil das Gesetz hier recht kompliziert ist und in den letzten Jahren sich auch mehrfach geändert hat. Im Prinzip sprechen wir von drei wichtigen Positionen. Das ist einmal das Alter, also was ist als Kinderpornografie definiert? Kinderpornografie muss also eine Person zeigen, die jünger als 14 Jahre ist. Mhm, Dann die Frage Verbote, das heißt, was ist dann im Zusammenhang mit Kinderpornografie verboten? Das beginnt bereits beim Besitz oder sogar der versuchten Besitzverschaffung, also bereits die Suche nach Kinderpornografie per se ist strafrechtlich bewährt und natürlich die Verbreitung und die Herstellung. Mhm. Und am Ende des Tages die Frage, welche Inhalte, von welchen Inhalten reden wir? Ich denke, dass die Allgemeinheit erwartet und das ist auch richtig, dass es dabei um die Darstellung des schweren sexuellen Missbrauchs geht. Also Erwachsene nehmen sexuelle Handlungen an Kindern vor. Das ist natürlich davon umfasst und das ist auch der Kern dessen, auf was wir uns gerne in Ermittlungen konzentrieren würden. Aber wir hatten verschiedene gesetzliche Erweiterungen, sodass es heute auch kinderpornografische Abbildungen sind, wenn beispielsweise ganz oder teilweise unbegleitete Kinder in sogenannter aufreizend geschlechtsbetonter Körperhaltung dargestellt werden. Das sind alles unbestimmte Rechtsbegriffe und insofern auch schwer in der Öffentlichkeit zu erklären. Im Grunde muss Sensibilität dann beginnen, wenn Kinder nackt dargestellt werden. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass das sofort eine kinderpornografische Aufnahme ist, aber an dieser Stelle wird es tatsächlich gefährlich und man muss auf jeden Fall dann überlegen, ob man solche Dateien oder Fotografien herstellen muss unbedingt, ob man sie verbreitet oder weitergibt, egal jetzt mal in welchem Kontext und vor dem Hintergrund welcher Motivation. Selbst das unbegleitete Gesäß eines Kindes kann schon eine kinderpornografische Schrift darstellen. Wir sehen also, wir haben eine ganz weite Definition und insofern ist es natürlich strafrechtlich erstmal gar nicht so relevant, aber in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung, wenn wir jetzt von Kindern und Jugendlichen reden, die Kinderpornografie verbreiten, ist natürlich dann auch immer die Frage, welcher Art sind diese Bilder? Und um Ihre Eingangsfrage dann nochmal zurückzukommen, wir sehen, dass das, was Kinder und Jugendliche in der Regel verbreiten, nicht die sogenannte harte Kinderpornografie umfasst, also den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern unter 14 Jahren durch Erwachsene, sondern eine Stufe darunter ist, nur macht das Strafgesetzbuch da keinerlei Unterschiede. Wir reden vom selben Tatbestand.
Wird denn in der Statistik unterschieden zwischen zum Beispiel einem selbst erstellten Nacktbild einer minderjährigen Person, das jetzt zum Beispiel aus Versehen irgendwie im Klassenchat gelandet ist und auf der anderen Seite dann ein Video von einer schweren sexuellen Gewalthandlung durch einen Erwachsenen?
Nein, da wird nicht unterschieden. Wir reden da in beiden Fällen von Kinderpornografie. Das ist dann in einem späteren Hauptverfahren, also in einer Anklage vor dem Gericht, ist es eine Frage der Strafzumessung. Derjenige Täter, der Bilder besitzt, die den schweren sexuellen Missbrauch von Kleinkindern beispielsweise darstellen, wird in der Regel höher bestraft als derjenige, der Bilder besitzt, die beispielsweise eine aufreizend geschlechtsbetonte Körperhaltung von Kindern darstellen.
Um nochmal aber auf die Zahlen zurückzukommen, kann man denn zumindest so ein ungefähres Verhältnis benennen? Also Sie hatten ja gerade gesagt, 40,5% der, sind das dann noch Tatverdächtige oder sind das dann schon verurteilte Personen?
Das sind Tatverdächtige.
Tatverdächtige, also ungefähr, sagen wir mal 40% sind Kinder oder Jugendliche. Kann man dann ungefähres Verhältnis benennen? Wie viel davon haben Sie, Bilder von sich oder Personen aus ihrem privaten Umkreis geteilt und wie viele haben die, wie Sie es gerade genannt haben, schwere kinderpornografische Darstellungen verbreitet.
Dazu haben wir keine getrennte Statistik, aber generell lässt sich sagen, dass wenn Kinder und Jugendliche Tatverdächtige sind, als Tatverdächtige auftreten, haben wir es in der Regel, also überwiegend mit weniger schweren Darstellungen zu tun, die immer noch Kinderpornografie darstellen, als wenn unsere Tatverdächtigen erwachsene Täter sind.
Also da kann man festhalten, bei minderjährigen Tatverdächtigen, gegen die ermittelt wird, kann es durchaus sein oder ist es vielleicht auch in den meisten Fällen so, dass das eher wegen den weniger schweren Fällen ist.
Das ist richtig, ja.
Es gibt noch andere Dinge, die für die Bewertung der Zahlen wichtig sind. Ich denke da daran, dass man auch immer wieder hört, dass gegen Personen ermittelt wird, die gar nicht aktiv nach solchen illegalen Material gesucht haben. Also zum Beispiel, dass Kinder, die in Klassenchatgruppen sind, in denen dann ein Nacktbild gepostet wird, dass gegen die ermittelt wird. Ist das tatsächlich so?
Das mag solche Fälle in der Vergangenheit gegeben haben und letzten Endes entscheidet die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft, ob der Anfangsverdacht gegeben ist oder nicht gegeben ist. Die Handlungsmaßgabe aktuell ist im Prinzip schon, dass wir sehr genau darauf schauen, in welchem Kontext findet eine mögliche strafbare Handlung statt. Um mal ein Beispiel zu geben, ich habe jetzt eine Chatgruppe, die nennt sich Chatgruppe der Klasse 4C und dort werden im Regelfall Hausaufgaben oder Verabredungen zum Sport geteilt. Und jetzt entschließt sich ein Schulkind in dieser Gruppe ein kinderpornografisches Bild zu posten. Dieses Bild gelangt natürlich zur Kenntnis aller, ja? Wenn dieses Bild runtergeladen wird, was ja in der Regel eine Art Standardeinstellung in den Mobiltelefonen ist, haben alle erstmal Besitz an Kinderpornografie, machen sich also objektiv strafbar. Hier würde schon im Gesamtkontext darauf geschaut und gesagt, naja, das ist keine Gruppe, die dazu geschaffen wurde, solches Material zu verbreiten. Hier würde möglicherweise auch geschaut, was passiert denn in der Folge? Dieses Bild wird hochgeladen und sagen jetzt einzelne Mitglieder, was soll das? Lass das sein, lösch das, das will ich nicht. Oder passiert möglicherweise das Gegenteil. Jemand, der ein solches Bild hochlädt, wird sozusagen dafür gefeiert oder man kriegt ein Like. Das wäre sicherlich eine Äußerung, die aus Sicht der Staatsanwaltschaft bestätigend sozusagen für den empfangenen Inhalt wäre. Und in solchen Fall würde man wahrscheinlich dazu gelangen, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Aber nochmal, derjenige, der in einer neutralen Gruppe sich aufhält, in der dann im weiteren Verlauf irgendjemand ein solches Bild einbringt, warum auch immer das dann passiert, der läuft heutzutage eigentlich keine Gefahr, dass gegen ihn eingeleitet wird.
Ah, aber das ist ja eine wichtige Information, weil das doch häufig auch in der Berichterstattung einen anderen Eindruck erweckt, ne? Dass dann wirklich, wie soll man sagen, ne? Die Leute haben Pech gehabt, waren in der falschen Chatgruppe und schon gibt es eine Hausdurchsuchung von der Polizei.
Ja.
Aber also dem ist gar nicht so.
Nein, da muss man schon nochmal den Einzelfall sich anschauen. Das mag immer solche Fälle mal gegeben haben in der vergangenen Zeit, als auch Polizei und Justiz sich mit solchen Fällen erstmalig auseinandersetzen mussten. Denn eins muss ich vorausschicken, häufig wird vom Ende argumentiert und man sieht relativ viele, die das gar nicht wollten. Wir sehen diese Sache aber am Anfang. Uns wird beispielsweise jetzt eine Strafanzeige zur Kenntnis gebracht von einer Mutter, die sagt, in dieser Gruppe wird Kinderpornografie verbreitet. Und dann müssen wir natürlich erstmal schauen, was passiert da, ne? Und wer sind die Teilnehmer? Und das heißt, Ermittlungen werden an der Stelle eingeleitet, mit dem Ziel herauszufinden, was passiert ist. Aber das bedeutet, Ermittlungsverfahren laufen. Und um final feststellen zu können, ob das, was dann behauptet wird, das wollte ich gar nicht oder doch, dann muss ich natürlich relativ weit in den Ermittlungen voranschreiten. Im schlimmsten Fall führt das zu einer Hausdurchsuchung, zur Sicherstellung des Handys, zur Auswertung dieses Handys, um dann am Ende feststellen zu können, da waren tatsächlich keine anderen kinderpornografischen Bilder drauf. Nur auf die Aussage derjenigen, die sich da quasi aufgehalten haben, kann ich mich natürlich per se nicht verlassen, sondern muss das überprüfen. Und ein solcher Überprüfungsprozess ist nichts anderes als ein Ermittlungsverfahren, an dessen Ende dann möglicherweise eine Verfahrenseinstellung stehen kann, aber eben auch, wenn ich weitere Bilder finde, durchaus auch eine Verurteilung.
Und kommen diese Personen dann trotzdem auch in der Statistik vor? Also gehören die zu diesen 40%?
Ja. Ja, die kommen in der Statistik vor. Wir reden von Ermittlungsverfahren, die eingeleitet werden. Und das ist jetzt erstmal verfahrensunabhängig. Die Statistik erfasst Fälle, die Polizeidienststellen in Deutschland an die Staatsanwaltschaften zur weiteren Entscheidung abgeben. Das ist eine sogenannte Eingangsstatistik. Eine Ausgangsstatistik wäre jetzt beispielsweise eine, die die Urteile nochmal widerspiegeln würden. Das ist eine andere Form der Statistik, die wir aber polizeilich nicht führen können, weil im Prinzip das Urteil an dem Ende des Prozesses steht. Und wir nehmen insofern das wahr, was auch Bevölkerung möglicherweise als Gefährdung wahrnimmt, das, was uns angetragen wird, was auffällt.
Kann man da so ungefähr abschätzen, wie da die Verhältnisse sind? Also wie viele von den 40% Kinder und Jugendliche, gegen die ermittelt wird, die verdächtigt sind, bei wie vielen stellt sich dann am Ende raus, dass tatsächlich ein Vergehen oder ein Verbrechen begangen wurde?
Naja, wenn wir einsteigen, haben wir ganz oft schon eine recht gute Beweislage. Unser Hinweisaufkommen wird zu einem wesentlichen Teil von der US-amerikanischen Organisation National Center for Missing and Exploited Children bestritten. Das heißt, wir bekommen von dort Hinweise, und zwar dergestalt, dass wir im Prinzip schon wissen, dass der Teilnehmer A an den Teilnehmer B ein Bild versandt hat. Und wenn dieses Bild nach unserer Bewertung Kinderpornografie darstellt, dann haben wir im Prinzip schon den Nachweis einer strafbaren Handlung. Wir können also quasi forensisch beweisen, A hat dieses Bild an B geschickt, und das wäre im Prinzip schon tatbestandsverwirklichend. Also jemand hat Drittbesitz verschafft an Kinderpornografie, und in einem solchen Fall ist gerade aufgrund der aktuellen Gesetzeslage im Prinzip ist zwingend geboten zu durchsuchen, festzustellen, nur dieses Bild oder auch weitere. Und dann wird am Ende des Tages ein Urteil gesprochen aufgrund der Ergebnisse der Durchsuchung und der Auswertung. War es nur das eine Bild? Von diesem einen dürfen wir ausgehen. Wir haben ja eine objektive Beweislage, oder waren es mehrere Bilder? Und im Ergebnis wird dann letzten Endes aufgrund des Gesamtbefundes das Urteil dann erlassen.
Also da höre ich dann raus, dieser Faktor ist tatsächlich nicht so wichtig, dass man sagen könnte, okay, wenn man jetzt auf die Verurteilung am Ende schaut, sind es dann nur noch die Hälfte der Leute. Also das treibt die Zahlen sozusagen nicht künstlich in die Höhe.
Nein, das ist richtig.
Ja, Sie haben es gerade schon ganz kurz angesprochen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der wichtig ist zu bedenken, wenn man über diese Zahlen spricht. Es gab eine Gesetzesänderung aus dem Jahre 2021. Da wurde nämlich der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie von einem Vergehen zu einem Verbrechen hochgestuft. Was ist der Unterschied zwischen einem Vergehen und einem Verbrechen? Und was hat diese Änderung dann für die Strafverfolgung für Auswirkungen gehabt, Herr Kind?
Ein Verbrechenstatbestand ist ein Tatbestand, der mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr bestraft wird. Vergehen, Mindestfreiheitsstrafe 6 Monate oder mehr. Es scheint erstmal jetzt kein gravierender Unterschied zu sein, aber ein Jahr Freiheitsstrafe hat zum Beispiel, wenn das Ganze rechtswirksam wird und ins Bundeszentralregister eingetragen wird, hat erhebliche Folgen beispielsweise für den weiteren beruflichen Werdegang von Personen, denen dann möglicherweise eine Beamtenlaufbahn, eine Tätigkeit bei der Bundeswehr in sicherheitsrelevanten Bereichen nicht mehr offen steht. Es hat für uns als Strafverfolgungsbehörden und für die Justiz auch einen wesentlichen Faktor, denn in Verbrechenstatbestände gibt es im Prinzip praktisch keine Möglichkeit mehr, solche Verfahren einzustellen. Es sei denn, die erwiesene Unschuld im Lauf des Verfahrens. Bedeutet, wenn also jetzt ein Jugendlicher mit einem nicht so relevanten kinderpornografischen Bild in Erscheinung tritt und er besitzt 1 oder 2 oder 3 davon, ist die zu verhängende Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr. Und das bedeutet, dass wir diesen Verfahrensprozess von der Hinweisentgegennahme, Bewertung, Durchsuchung, Auswertung sichergestellter Gegenstände, Anklageschrift, Verfassung und Hauptverhandlung bis zum Ende durchgehen müssen. Das heißt, die gesamte Kapazität der Justiz ist in diesem Fall gefordert. Es gibt also keine Möglichkeit, dieses Verfahren mehr zu verkürzen. Und wir kamen also von einer Situation, in der wir bereits sehr, sehr viele Hinweise auf solche Sachverhalte bekommen haben, aber damals noch die Option hatten, nicht wir, sondern die Staatsanwaltschaften die Option hatten, in einer Einzelfallgewichtung der Fälle zu sagen, diese Fälle verfolgen wir weiter und diese Fälle aufgrund vielleicht der Geringe der Schuld und mangelnden öffentlichen Interesses stellen wir an einem bestimmten Punkt ein, sind wir in eine praktisch gegenteilige Situation gekippt, in der unabhängig von dieser Fallkonstellation auf jeden Fall der gesamte Prozess bis zum Ende zu gehen war. Und das bindet sowohl bei Polizeidienststellen als auch bei Staatsanwaltschaften und natürlich auch bei den Gerichten enorme Ressourcen.
Das kann ich mir vorstellen. Und es hat ja dann auch den Nachteil, dass eben die Fälle, die Sie jetzt, ich glaube, Sie haben gerade minderschwer gesagt, die minderschwer sind, ja vielleicht auch die Kapazitäten binden. Und die Fälle, wo man eigentlich wirklich mehr Kapazitäten bräuchte, um wirklich Missbrauchstäter zu ermitteln, dass die dann vielleicht gar nicht so bearbeitet werden können, wie sie eigentlich bearbeitet werden sollten, oder?
Ja, das ist natürlich ein großer Spagat, vor dem wir stehen. Natürlich versuchen wir auch in unserer aktuellen Situation zu priorisieren und zu schauen, welchem Hinweis gehen wir zuerst nach. Also ich kriege meinetwegen am Tag 3 Hinweise und der erste Hinweis deutet auf einen aktiv stattfindenden sexuellen Missbrauch hin. Natürlich ist das der Hinweis, der zuerst verfolgt wird. Und so weit, so gut. Jetzt kriege ich allerdings nicht am Tag 3 Hinweise, sondern möglicherweise 30. Ne? Und die 20, die ich am ersten Tag nicht verfolgen kann, kann ich möglicherweise auch am zweiten und am dritten Tag nicht verfolgen. Das bedeutet, ich sitze auf einer immer größeren Halde an Fällen, die ich möglicherweise jetzt gerade deswegen nicht verfolgen kann, weil wichtigere eine Rolle spielen. Gleichzeitig haben wir aber auch sowas wie eine Verjährungsfrist von Fällen. Ich muss irgendwann solche Fälle ermittlungstechnisch angehen, um zu verhindern, dass der Sachverhalt verjährt und gar nicht mehr verfolgt werden kann. Und am Ende des Tages sieht es auch natürlich so aus, dass diese Priorisierungsentscheidung fußt auf objektiven Kriterien. Ich habe beispielsweise einen Tatverdächtigen ermittelt, der bereits 3-mal in Erscheinung getreten war wegen sexuellem Missbrauch, in Kombination mit polizeilichem Erfahrungswissen. Das sind Erfahrungswerte, die natürlich auf der einen Seite eine gewisse Berechtigung haben, aber ich kann nicht sagen, nur weil jemand beispielsweise jetzt 17 Jahre alt ist und ein minderschweres Bild versandt hat, wird dieser Mensch auf gar keinen Fall für einen aktuellen sexuellen Missbrauch von Kindern in Kontakt oder in Betracht kommen. Das heißt, auch in diesen Fällen kann natürlich ein Missbrauch schlummern und ich kann das erst dann ad acta legen, wenn ich mir persönlich ein Bild gemacht habe. Das heißt, wenn ich bei dieser Person durchsucht habe, wenn ich sie vernommen habe, wenn ich ausgewertet habe, was sich auf ihrem Rechner oder auf ihrem Telefon befindet. Und das ist der Spagat und der Druck, unter dem natürlich insbesondere die Strafverfolgungsbehörden stehen, alle diese Fälle im Prinzip irgendwann, und irgendwann ist sehr zeitlich begrenzt, bearbeiten zu müssen und auch zu wollen, gleichzeitig aber natürlich auch Fälle zu haben, die auch spektakulär durch die Medien gingen, ob das jetzt der Fall in Münster, Gartenlaubenfall, der Fall in Staufen war, von denen wir von Anfang an wissen, hier verbirgt sich definitiv sexueller Missbrauch, uns noch unbekannter sexueller Missbrauch. Und hier müssen wir sehr intensiv tätig werden, um solchen Missbrauch, andauernden Missbrauch schnellstmöglich zu beenden.
Wenn wir auf die Gesetzesänderung gucken und diese, was es mit sich gebracht hat, dass Verfahren nicht mehr so eingestellt werden können, da liegt jetzt wenn man an die Statistik denkt, liegt ja ein Gedanke nahe, könnten die steigenden Zahlen im Bereich der minderjährigen Tatverdächtigen damit zu erklären sein, dass früher solche Verfahren eher eingestellt wurden, was jetzt nicht mehr möglich ist? Oder haben wir den Trend auch schon vor dieser Gesetzesänderung gesehen? Setzt sich das einfach nur so fort, wie es vorher auch schon war?
Der Trend setzt sich leider fort. Das muss man ganz klar sagen, denn ich hatte ja erklärt, diese polizeiliche Kriminalstatistik nimmt erstmal alle Fälle entgegen. Das heißt, auch die Fälle, die vor 2021 möglicherweise im weiteren Verlauf eingestellt worden sind, sind in diese polizeiliche Kriminalstatistik aufgenommen worden. Das heißt, da dürfte eigentlich gar kein Unterschied sein. Und zwei Sachen. Wir stellen erstens fest, dass wir eine stetig steigende Anzahl an Verfahren haben im Zusammenhang mit Kinderpornografie. Und zum Zweiten stellen wir fest, dass wir einen sehr stark steigenden Anteil von Kindern und Jugendlichen als Tatverdächtigen haben. Also es ist im Prinzip wirklich ein Treiber der ausufernden Fallzahlen sind tatsächlich Kinder und Jugendliche, die in diesem Deliktsbereich nebenbei bemerkt vor 10, 15 Jahren überhaupt keine Rolle gespielt haben.
Ich würde gerne noch einmal nachfragen unter der aktuellen Gesetzeslage, bevor wir gleich darüber sprechen, dass ich die eventuell vielleicht demnächst ändern könnte. Unter der aktuellen Gesetzeslage, wie ist das, wenn ich als erwachsene Person, zum Beispiel als Elternteil oder als Lehrerin, als Lehrer, mitbekomme, es gibt solche Abbildungen, zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Klassenchat, ich bin als Moderator selber mit in diesem Klassenchat, als erwachsene Person, ich sehe dieses Bild, möchte dann die Verbreitung verhindern, gehe zur Polizei und zeige hier, dieses Bild wurde rumgeschickt. Was passiert dann?
Zunächst mal wird es dann gehen um eine Beweismittelsicherung. Das heißt, man wird über das Handy versuchen, technisch zu dokumentieren, was Sie da sehen. Und nach dieser Beweismittelsicherung geht es natürlich auch darum, das auf Ihrem Handy schnellstmöglich zu löschen. Ich hatte ja schon geschildert, bereits der Besitz solchen Materials ist strafbar, unabhängig erstmal von der Motivation, warum ich das besitze. Das ist eine schwierige Lage, gerade auch was Hinweise anbelangt und für Hinweisgeber eine schwierige Lage. Man hat sich damals einfach dazu entschlossen, ein vollständiges Umgangsverbot mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die auch im 184b StGB definiert sind, zu gewährleisten, weil man einfach die Verbreitung von Kinderpornografie möglichst weit einschränken wollte. Das heißt, die Fragestellung ist gut und berechtigt und kommt auch immer wieder. Was sollte ich nicht tun? Ich sollte solches Material nicht ungefragt sozusagen weiterleiten. Was auch hin und wieder passiert, wovon wir hören. Ich bin völlig schockiert von dem Bild und schicke das Bild so nach dem Motto, schau dir das mal an, was hier passiert ist. Ja. Das wäre schon eine Drittbesitzverschaffung und hier wäre einfach auch von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Aktuell unter der geltenden Gesetzeslage mit wenig Möglichkeiten, dieses Verfahren vorzeitig zu beenden, auch wenn völlig klar ist, dass hier keine pädosexuelle Motivation eine Rolle gespielt hat. Also nicht weiterleiten, Kontaktaufnahme mit einer zuständigen Polizeidienststelle, also der örtlich zuständigen Polizeidienststelle am besten. Dort wird man dann beraten, wie man am besten diese Beweise dokumentieren kann, denn das ist die Voraussetzung für die weitere Strafverfolgung. Einfach löschen ist natürlich auch eine Umgehensweise, aber ich denke, die meisten von uns werden auch wollen, dass einem solchen Vorgehen ein Riegel vorgeschoben wird und dass der dafür verantwortliche Tatverdächtige ermittelt und auch bestraft wird. Und dafür brauchen wir natürlich eine gute Beweislage. Und wie gesagt, alles Weitere wird sich dann je nach Konstellation ergeben. Das hängt davon ab, welches Endgerät wurde genutzt, in welchem Dienst passierte das. Da kann man jetzt keine pauschalen Hinweise geben, aber es gibt eine Menge gute Hinweise und Angebote im Internet. Polizei-beratung.de, Jugendschutznet, die Internetbeschwerdestelle, aber auch ClickSafe bietet hilfreiche Informationen an, was tun, wenn.
Da werden wir auf jeden Fall auch noch Material verlinken auf unserer Webseite in den Shownotes, wo man Hilfe findet, sollte man sich in so einer Situation wiederfinden. Es gibt da unter anderem auch ein Infoblatt Do's und Don'ts. Das wurde jetzt gerade letzten November zum End Child Sex Abuse Day veröffentlicht von den Beschwerdestellen in Deutschland, wurden gerade schon genannt, Jugendschutznet, EcoFSM, die Internetbeschwerdestelle zusammenleiten. Da findet man alle Sachen, die man beachten muss. Das verlinken wir natürlich auch noch. Herr Kind, es gibt jetzt zu dem ganzen Komplex um die Gesetzesänderung, die wir gerade besprochen haben, und Sie hatten ja auch angemerkt, was das auch aus ermittlungstechnischer Sicht für Nachteile mit sich gebracht hat. Es gibt gute Nachrichten, und zwar existiert mittlerweile ein Referentenentwurf, um diese Gesetzesänderung nach rund 2,5 Jahren erneut anzupassen. Dieses Mal geht es nicht um eine weitere Erhöhung des Strafrahmens, sondern um eine Absenkung, zumindest was das untere Strafmaß angeht. Was würde sich dann dadurch für Ihre Arbeit ändern, Herr Kind?
Genau, also das ist wichtig, mir auch nochmal zu betonen. Es wird zum Teil ja auch schon kritisch in den Medien dargestellt. Es geht lediglich um die Absenkung des Mindestfreiheitsstrafrahmens. Und zwar genau, um die Problematik in den Griff zu bekommen, die ich eben beschrieben habe. Mit der Rückkehr sozusagen zum Verbrechenstatbestand biete ich den Staatsanwaltschaften wieder die Möglichkeit, schuldangemessen sozusagen zu entscheiden, kann ich möglicherweise ein solches Verfahren auch im Laufe des Ermittlungsverfahrens einstellen. weil es vielleicht nur um ein Bild geht, weil die Gesamtkonstellation, also Schwere der Schuld im Vergleich zum öffentlichen Interesse, es zulässt zu sagen, in diesem Fall können wir das nochmal verantworten. Auch zum Beispiel für den Lehrer, der sich diese Tipps noch nicht kannte und trotzdem weitergeleitet hat. Oder für diese Fälle, die heute eben auch in den Fokus geraten und durchgezogen werden müssen, biete ich jetzt sozusagen eine Ausfahrt. Und das wird sich definitiv entlastend auswirken für Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte. Allerdings nicht sofort und auf einen Schlag. Denn innerhalb der letzten 2,5 Jahre sind ganz, ganz viele Verfahren entstanden, die jetzt in unterschiedlichen Stadien bei den unterschiedlichen Playern in der ganzen Geschichte anhängig sind. Noch zum Teil bei der Polizei, weil Durchsuchungsbeschlüsse verstreckt werden müssen, weil noch Auswertungen durchzuführen sind. Zum Teil bei den Staatsanwaltschaften, die jetzt Anklage erheben müssen oder bei den Gerichten, die solche Verfahren terminieren und durchführen müssen. All das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Wir reden einfach von ganz, ganz vielen Fällen. Aber mittelfristig und langfristig wird das die Situation wieder ein bisschen entspannen. Klar ist aber auch, wir bekommen vom National Center for Missing and Exploited Children aktuell oder im vergangenen Jahr 180.000 Hinweise. Diese Hinweise werden natürlich weiterhin generiert werden. Also ne, weil das Geschehen so ist, wie es ist, wird uns das NCMEC darauf hinweisen, wir werden diese Verfahren einleiten müssen und eine Entscheidung, dass ein Ermittlungsverfahren möglicherweise eingestellt werden kann, kann ich erst nach etwa der halben Strecke des Verfahrens treffen. Also dieser Hinweis ist entstanden, er ist an uns gelangt, wir haben ihn bewertet, wir haben den Tatverdächtigen identifiziert. Das Verfahren ist zu der örtlich zuständigen Dienststelle gekommen. Die haben durchsucht, haben festgestellt, es handelt sich meinetwegen um einen 16-jährigen Jugendlichen, der nur eines dieser Bilder verbreitet hat. Und erst dann, im Ergebnis all dessen, was ich jetzt bereits geschildert habe, kann die Staatsanwaltschaft sagen, in diesem Fall können wir dieses Verfahren einstellen. Das bedeutet, was sparen wir uns als Polizei? Möglicherweise eine langwierige Auswertung sichergestellten Handys oder weiterer Hardware. Das ist ein Spareffekt definitiv drin, aber wir haben weiterhin mit ganz, ganz vielen dieser Fälle zu kämpfen. Das bedeutet, neben der Änderung des Strafrechts, die im Gange ist, brauchen wir weiterhin eine Prävention, die diejenigen erreicht, die uns diese Arbeit tatsächlich verursachen. Und das sind Kinder und Jugendliche. Das ist der fast schon größere Schlüssel zur Entlastung der Ressourcen, die wir dringend brauchen, um in den Fällen, die es auch verdienen, möglichst intensiv ermitteln zu können.
Ich habe gerade gedacht, wir haben jetzt schon zum zweiten Mal das National Center for Missing and Exploited Children, kurz NCMEC, angesprochen. Und dass die die Haupthinweisgeber sind, das ist sicherlich für die ZuhörerInnen interessant. Wie kommt das denn, dass sie diese ein Center in den USA auf tausende Fälle in Deutschland aufmerksam macht? Woher wissen die das?
In Amerika sind die Provider schon seit Jahren gesetzlich verpflichtet, das, was ihnen auffällt im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie, sexuellem Missbrauch von Kindern, also auch dem Phänomen Cybergrooming beispielsweise, einer zentralen Stelle zu melden. Und diese zentrale Stelle ist das National Center for Missing and Exploited Children. Das ist also quasi eine Institution, die US-gesetzlich mandatiert ist, das zu tun, was sie tun, Hinweise entgegennehmen, millionenfach. Die ganzen großen Provider befinden sich nun mal in den USA, diese Hinweise erst zu bewerten, sich anzuschauen und dorthin weiterzuleiten, wo quasi aus dortiger Sicht, aus der ersten Überprüfung heraus, der Tatverdächtige vermutet wird. Und das ist in nicht wenigen Fällen eben auch Deutschland. Und wir bekommen diese Fälle tagesaktuell zur Verfügung gestellt. Das ist das Ergebnis der ausgesetzten Vorratsdatenspeicherung. Diese Fälle sind häufig IP-adressbasiert. Das heißt, um die Tatverdächtigen zu ermitteln, muss ich die IP-Adresse nutzen, die protokolliert worden ist. Aber um quasi hier wiederum den Tatverdächtigen ermitteln zu können, muss ich in Deutschland sehr schnell sein, weil diese IP-Adresse in der Regel nicht länger als maximal 6 bis 7 Tage vorgehalten wird.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, liegt, dass so viele Hinweise aus den USA kommen, daran, dass sehr viele Täterinnen und Täter in Deutschland einfach Dienste nutzen, wie zum Beispiel Facebook, Instagram und so weiter. Wir kennen sie alle, die ihren Firmensitz in den USA haben. Und deswegen wird die Meldung dort aufgegeben.
Korrekt. Das liegt daran, an der Nutzung der amerikanischen Provider, und es liegt an der Meldeverpflichtung für die amerikanischen Provider, die in der Regel sogar noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur melden das, was sie vielleicht im Rahmen von technischen Maßnahmen feststellen, sondern auch aktiv suchen. Also alle amerikanischen Provider, alle großen, nennenswerten amerikanischen Provider verlassen sich nicht auf Meldungen der eigenen Nutzer. Ja. Denn Kinderpornografie wird in der Regel zwischen A und B getauscht, insbesondere wenn es über Messenger geht. Und A möchte versenden und B möchte empfangen. Das bedeutet, weder A noch B haben ein Interesse daran, diesen Fall anzuzeigen. Es muss also auf andere Arten und Weisen dieser Fall aufgedeckt werden. Und dazu haben sich die amerikanischen Provider verpflichtet und sind offenkundig recht erfolgreich in der Kontrolle sozusagen dessen, was da passiert. Und diese Fälle werden uns weitergeleitet. Das hat letzten Endes auch im Zuge verschiedener gesellschaftlicher Diskussionen nach den Fällen in Deutschland, aber auch europaweit dazu geführt, dass wir im Rahmen des Digital Services Acts ja nun auch dabei sind, Provider in Europa zu einer Meldung zu verpflichten an zentrale Polizeidienststellen, wenn ihnen was auffällt. Die ergänzende CSA-Verordnung behandelt das Thema aktive Suche. Durchaus umstritten aktuell noch, kann man verfolgen in den Medien. Aber auch hier gibt es Bemühungen europäischerseits, dieses aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden zumindest Erfolgsmodell in den USA auf den europäischen Raum zu übertragen. Nicht unbedingt 1:1 und auch mit Berücksichtigung der dadurch natürlich auch tangierten, das sehen wir auch, Rechte der einzelnen Nutzer. Aber auf der einen Seite stehen ganz, ganz viele Fälle, die wir erkennen, Trends, die wir erkennen, unabhängig jetzt mal von der Frage, sind Kinder und Jugendliche die richtigen Zielpersonen für unsere Ermittlungen, hätten wir diesen Trend ohne diese Meldung nicht oder erst Jahre später erkannt. Das heißt, die Chance, die sich uns jetzt bietet, auf diesen Trend zu reagieren, auf dieses Phänomen zu reagieren, die haben wir auch deswegen, weil diese Feststellungen getroffen werden.
Ja, das wird spannend sein, wie sich das in Zukunft noch entwickelt. Also ich weiß, es gibt auch Pläne, so ein ähnliches Center, wie es das in den USA gibt, auch in Europa einzurichten. Das ist alles noch nicht festgelegt, aber es ist zumindest schon angedacht, dass man eben dieses, wie Sie es gerade genannt haben, Erfolgsmodell auch auf den europäischen Raum überträgt. Ich würde gerne mit Ihnen noch kurz über die Kinderrechte reden. Wie viele wie regelmäßige ZuhörerInnen unseres Podcasts wissen, beschäftigen wir uns bei ClickSafe auch viel mit den Kinderrechten. Die UN-Kinderrechtskonvention gibt es seit bereits über 30 Jahren und auch Deutschland hat die Konvention ratifiziert, hat sich also verpflichtet, die Kinderrechte einzuhalten. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum kommt er jetzt auch immer mit den Kinderrechten um die Ecke? Das liegt daran, weil in der allgemeinen Bemerkung Nummer 25 mit dem Titel über die Rechte der Kinder im digitalen Umfeld auch etwas zu unserem Thema heute steht. Ich zitiere mal eben die betreffende Passage, weil ich denke, nicht alle kennen sie auswendig, nicht alle haben die allgemeine Bemerkung Nummer 25 auswendig im Kopf. Da heißt es, von Kindern selbst erstelltes Material mit sexuellem Inhalt, das sie besitzen oder freiwillig teilen und das ausschließlich für ihren eigenen privaten Gebrauch bestimmt ist, soll nicht kriminalisiert werden. Da stellt sich jetzt die Frage, ist die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland denn dann konform mit der Kinderrechtskonvention?
Also ich habe mir das auch nochmal mit Interesse durchgelesen und mir diese Frage auch gestellt. Ich finde das ein bisschen widersprüchlich in der Formulierung. Also es ist völlig klar, dass Kinder von sich selbst Bilder mit sexuellem Inhalt erstellen dürfen. Das ist auch in Deutschland kein Problem. Das Problem beginnt dann, wenn sie dieses Material teilen, weiterverbreiten. Denn das ist ja im Prinzip auch der Schutzgedanke hinter dem Gesetz, auch wenn es um sexuellen Missbrauch von Kindern geht. Kinder können nicht das Ausmaß möglicherweise des Schadens überblicken, den sie für sich selbst anrichten, wenn sie die Dateien beispielsweise auf TikTok, auf Instagram hochladen. Diese Entscheidung können sie alleine nicht treffen. Da schützt sie, genau in diesem Bereich, schützt sie der Gesetzgeber. Und insofern umgesetzt, insofern als dieses Material erstellt werden darf, kein Problem. Polizeilicherseits beschäftigen wir uns aber ausschließlich mit Material, das weitergegeben wurde, das verbreitet wurde. Mhm. Und zwar im klassischen Sinne häufig. TikTok, Instagram sind so mit YouTube auch noch, Reddit, die großen Plattformen, über die wir im Prinzip solche Hinweise bekommen. Das heißt, solches Material wird einer unbestimmten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nicht bewusst zum Teil durch die Kinder. Die merken gar nicht, was sie da tun. Aber das passiert de facto. Und damit sind nicht nur die Bilder im Prinzip überall im gesamten Internet potenziell verbreitet, sondern die Kinder gefährden sich natürlich auch selbst. Wenn wir über Nacktbilder reden, über sexuelle Inhalte reden, ist das natürlich für Cybergroomer der Anknüpfungspunkt schlechthin. Ich muss hier Kinder gar nicht mehr dazu überreden, beispielsweise sich auszuziehen, sexuelle Handlungen zu begehen, sondern ich treffe hier bereits auf Kinder, die im Prinzip so weit sind, und verkürze damit möglicherweise zumindest den Weg zu einem tatsächlichen sexuellen Missbrauch, ob jetzt virtuell oder analog, sehr stark. Das heißt, aus meiner Sicht ist es die absolut richtige Variante zu sagen, Besitz selbst hergestellter Bilder kein Problem, Weitergabe gerade durch Kinder kann letzten Endes nicht im Sinne der Kinder und nicht im Sinne des Schutzes der Kinder sein.
Ich würde auch das nicht so verstehen, dass da gefordert wird, dass Kinder dann nicht Hilfe oder Beratung bekommen, wenn das bekannt wird, sondern eher, dass dann keine, steht ja hier, dass es nicht kriminalisiert werden soll. Ne?
Ja.
Ich denke, gut, Kinder, da ist der Unterschied.
Ja, Kind, die Eigenschaft als Kind ist ja Schuldausschließungsgrund. Also ein Kind kann nicht verurteilt werden für das, was es tut. Also insofern ist dieser Schutz natürlich auch grundsätzlich geboten, unabhängig von der Frage, ob es jetzt um Kinderpornografie oder um andere Delikte geht. Eine Person unter 14 Jahren ist schuldunfähig, weil sie ein Kind ist.
Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, wie man die Zahlen angucken muss, dass vielleicht nicht alles so erscheint, wie es sich einfach der Schlagzeile Kinderpornos im Klassenchat, dass sich das so darstellt, ganz dramatisch alles. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille, denn es gibt ja auch die Videos und die Bilder, die wirklich schlimme Sachen zeigen und die weitergeschickt werden und geteilt werden. Und die Frage, die sich dann die meisten stellen, ist, denke ich, warum machen Kinder, warum machen Jugendliche so etwas? Haben Sie da aus Sicht der Strafverfolgung Erkenntnisse, die Sie mit uns teilen können? Also gibt es da vielleicht irgendwelche typischen Motive, die immer wieder von TäterInnen genannt werden?
Also das war für uns zu Beginn auch ein großes Fragezeichen. Wie kommt jemand dazu, das Material zu teilen, das uns ansonsten eigentlich eher in Kontakt bringt mit tatsächlich Pädosexuellen? Ich hatte bereits erwähnt, dass wir 2019 so eine Art Pilotverfahren betrieben haben, die Operation Leichtsinn, und uns auch gerade innerhalb dieses Verfahrens nicht nur auf die Fahnen geschrieben haben, öffentliches Bewusstsein für dieses Phänomen zu erzeugen, sondern wir wollten auch da schauen, was sind, soweit es denn überhaupt benannt werden kann seitens der Kinder, die Motivationslagen. Was wir dabei rausgefunden haben, ist im Prinzip, also Nomen est Omen, in dem Fall Leichtsinn. Ne? Also diese Gedankenlosigkeit, im Sinne von Gedankenlosigkeit, es wird einfach gemacht, weil es ein anderer gemacht hat. Man hat es gesehen, ein anderer hat es einem geschickt, und wenn der es einem geschickt hat, kann ich es auch weiterschicken. Fehlendes Unrechtsbewusstsein ist auf jeden Fall ein Punkt im Sinne von dem Gefühl, straflos zu handeln, weil es offenkundig viel häufiger vorkommt, als wir das vermuten, als Erwachsene, die sich in diesem Bereich wenig bewegen oder gar nicht bewegen. Wenn das so viele machen, dann kann das ja nicht per se strafbar sein. Fehlgeleiteter Humor ist ein weiteres, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen altbacken, aber was ich damit meine ist, manche dieser Videos werden tatsächlich bearbeitet vor einer Weiterleitung. Das heißt, man setzt sich schon bewusst mit dem Inhalt auseinander. Man versieht solche Fotos mit lustigen Titeln. Man unterlegt die mit spaßiger Musik, vermeintlich spaßiger Musik. Das ist eine Form des fehlgeleiteten Humors. Man könnte auch sicherlich noch andere Worte finden. Das ist schon erschreckend. Mutprobe. Ich traue mich, sowas zu tun. Das ist etwas, was man vielleicht aus seiner eigenen Kindheit noch kennt. Also Mutproben gab es immer und wird es auch immer geben. Man tut Dinge, die andere sich nicht trauen zu tun. Und jetzt im Zeitalter der Digitalisierung sind das möglicherweise dann auch solche Taten angeben. Ja, ich kann das aushalten, während wir früher vielleicht Horrorfilme geschaut haben, die ersten, die auf den Markt kamen, auf Seiten geschaut haben, die fürchterliche Bilder verbreitet haben, ist heute möglicherweise auch das ein Zeichen von vermeintlicher Stärke, zu sagen, ich schaue mir sowas an und sowas macht mir gar nichts. Mangelnde Empathie muss man natürlich feststellen, also man setzt sich gar nicht mit den konkreten Inhalten auseinander. Man erkennt nicht, dass auch hinter diesen vermeintlich leichteren Fällen des sexuellen Missbrauchs eben das steckt, was ich erwähnt habe. Der sexuelle Missbrauch von Kindern, der für die dargestellten Opfer natürlich im Zweifelsfall verheerende Folgen hatte und der das Leid der Opfer perpetuiert mit jeder erneuten Weiterleitung. Das sind so die Gemengelage der Motivationslagen der Kinder. Bei Erwachsenen häufig eben dieses grundsätzlich gut gemeinte, ich leite es an irgendjemanden weiter, um mir Rat zu holen. Häufig auch Hoax-Geschichten. Also man erwartet möglicherweise eine Reaktion, die dann nicht eintritt, weil sie nicht so eintritt, wie sie beschrieben worden ist. Ja, das ist quasi dieser Phänomenbereich. Mir wäre wichtig, an der Stelle auch nochmal zu unterscheiden. Es lief jetzt so ein bisschen im Gespräch nebeneinander her. Das ist im Prinzip das Teilen von bereits existierender Kinderpornografie. Darüber hinaus, im Gegensatz dazu, das Selbstherstellen von Material. Das ist auch ein Phänomen, das wir im Prinzip begleitend sehen. Vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber vielleicht sehen wir es auch noch nicht genug. Offenkundig sehr viele Kinder erstellen solches Material von sich selbst. Und wie wir eben gesagt haben, ist das grundsätzlich okay, strafrechtlich nicht relevant. Aber sie teilen dieses Material auch. Und da haben wir unter anderem einfach auch Motivationslagen festgestellt, wie ich habe Pornos gesehen und wollte das nachspielen. Ich habe den Begriff auf dem Schulhof gehört, habe ihn gegoogelt und wollte das dann nachspielen. Wir haben auch Kinder, die falschen Vorbildern nacheifern. Influencer, die sich betont lasziv geben, die ihre Follower tatsächlich in dem Kreis 12- bis 16-Jährige haben. Und man will so sein wie derjenige oder diejenige und kopiert ihn dann. Auch äußerst bedenkliche Entwicklung. Im Endeffekt landet dieses Material im Internet. Und wird gefunden auf Rechnern von Leuten, die pädosexuell sind, die dieses Material also mit einer ganz anderen Geisteshaltung oder Wahrnehmung konsumieren, als diejenigen, die es irgendwann mal hergestellt haben. Und viele Kinder und Jugendliche, also gerade Kinder, die im Alter von teilweise 6-7 Jahren damit beginnen, Nacktmaterial herzustellen und das dann hochladen, wissen auch technisch gar nicht, was sie da tun. Sie werden im Prinzip das erste Mal damit konfrontiert, dass das Bild, was sie verschämt irgendwann mal hergestellt haben, phasenweise zumindest der ganzen Welt offen stand. Und das ist für die Kinder sehr, sehr schambelastet. Und jetzt könnte man auch wieder sagen, muss das dann zwingend Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens werden? Ich würde das gerne mal positiv sehen wollen und sagen, wir schaffen es über diese Ermittlungsverfahren, sowohl die Eltern als Erziehungsberechtigte, als auch das Kind darüber aufzuklären, was denn da möglicherweise passiert ist und in welche Gefahr es sich möglicherweise begibt. Sowohl seitens möglicher Sexualstraftäter, aber leider auch ein Thema Cybermobbing, Cyberbullying, also auch Mitschüler, die auf solches Material stoßen, kennen manchmal wenig Gnade. Und auch dann findet quasi die Herstellung dieses Materials eine Fortsetzung, wie sie mit Sicherheit nicht gewünscht wird.
Ja, Sie haben jetzt schon ein paar Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, das passt ja wirklich perfekt zu unserem Safer Internet Day Jahresthema. Let's talk about Porno, Aufwachsen einer sexualisierten Welt. Wenn Sie davon sprechen, dass hier Kinder und Jugendlichen teilweise irgendwelchen Vorbildern aus dem Internet nacheifern. Also umso wichtiger, dass man da auch präventiv, ne, Sie haben jetzt gerade gesagt, die positive Wirkung ist, wenn sowas vorfällt, die Polizei kann eingreifen und Sachen erklären. Schöner wäre es natürlich, wenn das präventiv schon den Leuten bekannt wäre, dass sie gar nicht erst bei der Polizei vorstellig werden müssen. Ne? Aber dass wir da gut Aufklärung leisten und die Kinder auch vor solchen Fehlern bewahren. Da würde mich noch, weil wir bei ClickSafe ja mit der Präventionsarbeit beschäftigt sind, würde mich noch interessieren, das ist sicherlich auch für die ganzen Eltern und Lehrerinnen und SozialarbeiterInnen, die hier zuhören, interessant. Wie kann man denn jetzt aus der Sicht der Strafverfolgungsbehörde Minderjährige gut dabei unterstützen, nicht straffällig zu werden und keine illegalen Inhalte zu verbreiten?
Berechtigte Frage und uns auch ein großes Anliegen, denn ich stimme Ihnen zu, wir würden uns freuen, wenn wir gar nicht mehr ins Spiel kommen müssten, sondern solche Fälle gar nicht erst entstehen würden. Und das bedeutet, dass wir die Kinder möglichst frühzeitig erreichen müssen. Und das heißt Medienentziehung, Stärkung der Medienkompetenz. Und zwar schon früher, als die meisten Eltern das möglicherweise erwarten würden. Angepasst natürlich an die jeweiligen Altersgruppen, das ist völlig klar. Aber wenn wir sehen, dass heute schon Kinder mit Tablets unterwegs sind im Alter von 5 oder 6 Jahren und nicht nur unterwegs sind, sondern uns sozusagen zur Kenntnis gelangen, weil sie Nacktbilder hochladen, bedeutet das, um rechtzeitig eingreifen zu können, muss man möglicherweise schon im Kindergarten mit ersten Formen der Aufklärung und Medienkompetenz beginnen. Und man muss die Kinder über die kommenden Jahre begleiten in dem Umfeld, in dem sie sich dann jeweils in digitalen Medien bewegen. Nicht nur die Kinder, sondern weiterhin eigentlich auch die Eltern. Ich verstehe, dass das für Eltern kein schönes Thema ist. Aber ich bin selbst Vater von 2 Kindern und weiß, dass ich mich im Prinzip damit auseinandersetzen muss. Es gibt keine Alternative dazu, denn ansonsten droht einem letzten Endes dasselbe Schicksal wie das, das jetzt ganz viele in Deutschland eben erleben, zu Tausenden, dass an irgendeinem Tag die Polizei vor der Haustür steht und letzten Endes entweder wegen der Verbreitung von Kinderpornografie durchsucht oder im Prinzip feststellen möchte, ob das Kind, das auf dem Video nackt agiert, das Kind im Haus ist und ob das vielleicht sexuell missbraucht wird. Also ganz wichtig, die Kompetenz, die Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeit, so wie das ClickSafe betreibt, weiterhin ganz wichtig und das wird immer wichtig bleiben. Also derjenige, der den Eindruck hat, das wird irgendwann nachlassen, widersprechen die Zahlen, die wir liefern können. Die Anzahl der NCMEC-Fälle hat sich in den vergangenen 4 Jahren verdreifacht. Mehr Aufklärung tut Not. Und die Frage natürlich auch, erreichen wir mit der Aufklärung tatsächlich diejenigen, die wir erreichen müssen? Und das sind insbesondere die Kinder und Jugendlichen. Im Zusammenhang damals mit der Operation Leichtsinn hatten wir gesagt, wir würden uns sehr wünschen, dass wir neue Vorbilder auch schaffen, also positive Aufklärung. Kinder orientieren sich im Bereich TikTok, Instagram. Mich würde es sehr freuen, wenn wir den einen oder anderen YouTuber, Blogger, Influencer gewinnen könnten, um Kinder tatsächlich positiv in die Nutzung von Medien einzuweisen und auch zu stärken. Denn ansonsten laufen wir möglicherweise Gefahr, dass wir es mehr Prävention betreiben, aber an unseren tatsächlich Kunden sozusagen vorbei. Ganz wichtig auch, das Thema ist nicht neu, aber es muss immer wieder erwähnt werden, die Anbieter tragen eine Mitverantwortung aus unserer Sicht für die Produkte, die angeboten werden. Safety by Design ist so ein klassisches Wort. Wenn ich heute ein Angebot online zur Verfügung stelle, muss ich ähnlich wie der Anbieter eines Kraftfahrzeugs im Prinzip nachweisen oder sollte ich nachweisen müssen, dass mein Produkt verkehrssicher ist. Verkehrssicher für diejenigen, die es nutzen sollen. Und da gehört eine Bremse dazu, da gehört ein Airbag dazu mittlerweile. Und im Bereich der digitalen Medien gehören Meldemöglichkeiten für die Kinder dazu, gesicherte Räumlichkeiten für Kinder. Das wissen die Anbieter wahrscheinlich viel besser als wir, was alles möglich ist und denkbar ist. Meldepflicht für Anbieter, darüber haben wir schon gesprochen. Da ist zwar das Kind schon in den Brunnen gefallen, aber ich muss dafür sorgen, dass das Umfeld möglichst sicher ist. Und das Umfeld ist dann möglichst sicher, wenn möglichst wenig Straftaten in diesem Umfeld passieren und wenn potenzielle Straftäter wissen, dass, wenn sie bestimmte Dinge tun, sie relativ schnell zur Anzeige gebracht werden und zwar in einer Form unter Beifügung der Beweismittel, die der Strafverfolgung dann es auch ermöglichen, schnell und konsequent zu handeln. Und eine ganz banale Geschichte vielleicht letzten Endes auch, wir haben seit Jahren bereits im Bereich der Datenschutzgrundverordnung im Prinzip die Vorgabe, dass bestimmte Messenger nur genutzt werden können ab dem Alter von 16 de facto. Also dann, wenn ich in der Lage bin, zuzustimmen der Datenverarbeitung, die dort mit diesen Angeboten der Messenger passiert. Und das bedeutet eben, unter 16 darf kein Kind zustimmen, müssen die Eltern zustimmen. Diese Regelung ist da. Sie wird aber praktisch nicht umgesetzt, nicht durchgesetzt. Das könnte durch eine Altersverifikation passieren, die durchzuführen ist. Das bedeutet Aufwand ohne Wenn und Aber für die Provider oder die Anbieter. Aber hier gehe ich nochmal zu dem Autobeispiel zurück und sage, ohne Führerschein fährt keiner Auto. Und es wird kontrolliert, ob hier Leute mit Führerschein unterwegs sind oder nicht. Wenn ich sage, solche Instrumentarien sind erst für einen Personenkreis ab einem bestimmten Alter, dann muss ich das auch kontrollieren und ich muss es im Zweifelsfall auch durchsetzen können. Das sind jetzt keine ganz neuen Botschaften, aber die Summe aller Maßnahmen, und da gibt es sicherlich noch weitere, tatsächlich auch umgesetzt, könnte einen Beitrag dazu leisten, dass wir vielleicht in 3 oder 4 Jahren nicht mehr in diesem Ausmaß die Problematik haben, dass gerade die wir schützen wollen vor diesem Material, dass die jetzt mittlerweile in den Fokus sozusagen unserer eigenen Ermittlungen geraten.
Herr Kind, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns alle Fragen zu beantworten. Ich denke, es ist klar geworden, dass der ganze Sachverhalt sehr komplex ist, sei es wegen sich ändernder Gesetze oder auch sich ändernder Mediennutzung. Sowas wie von uns angesprochene, selbst erstellte sexuelle Inhalte von Kindern waren ja vor 20, 30 Jahren eher rar und heute machen sie dann einen signifikanten Anteil aus. Und den Bereich künstliche Intelligenz und künstlich erzeugte Bilder, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Aber bis hierhin erst einmal vielen, vielen Dank an Sie, Herr Kind.
Sehr gerne.
Das war ClickSafe fragt, heute zu der Frage, warum verbreiten Minderjährige Missbrauchsabbildungen? Zu Gast war Holger Kind vom Bundeskriminalamt. Und auf unserer Webseite clicksafe.de und in den Shownotes stellen wir natürlich auch noch einmal alle relevanten Links zusammen zu den Dokumenten, die wir hier heute angesprochen haben. Außerdem bieten wir von ClickSafe auch viel Infomaterial und Hilfsmaterial an zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder. Auch dazu haben wir die wichtigsten Links zusammengetragen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.